Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Sie haben schon in Japan, Venezuela, Kanada oder Mexiko gespielt, waren mit den Ärzten auf Tour und Vorband für die Toten Hosen, gehörten in den 90er Jahren zu den Wegbereitern der deutschen Ska-Szene und sind noch heute eine der deutschen Ska-Bands. Zu Gast bei mir im Studio sind Sänger Joe, Posaunist Rob und Schlagzeuger Michel von den Busters aus Wiesloch in Baden-Württemberg.
Hallo.
Herzlich willkommen im Kulturkiosk.
Hallo.
Hallo, schönen guten
Hi.
Abend.
Hi, und ich bin übrigens die Maria.
Hi Maria.
Hi Maria.
Servus. Ihr seid ja auf der Durchreise. Ihr habt gestern gespielt in Nürnberg und heute Abend steht ihr in Dresden, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der Bühne.
Genau.
Jo. Wie geht's euch? Seid ihr noch fit?
Ja. Ja, mittlerweile haben wir ein Bergfest, also es hat sich alles gut eingependelt und wir wissen, unsere Energie einzuteilen.
Ja, ich habe einen leichten Hexenschuss, aber sobald ich auf der Bühne stehe, geht das wieder besser. Aber okay. das heißt ja auch, dass ich in Nürnberg alles gegeben habe. Also das Publikum hat uns das auch so quittiert.
Ach so, vor Nürnberg hattest du noch keinen Hexenschuss?
Nein.
Oh, okay. Scheiße.
Ja.
Ich will
Musst
später auf jeden
skanken.
Fall ja, noch ein paar Tour-Anekdoten hören, aber dazu kommen wir später. Ich habe gehört, die erste Tour, also quasi vom neuen Album die erste Tour im vergangenen Jahr, war eure erfolgreichste Clubtour überhaupt. Stimmt das?
Ja, muss man sagen. Also vielleicht hat er ein bisschen mitgespielt, dass die 2 Jahre im Vorverkauf war, weil uns Corona ja eine Schiebung verursacht hat. Also wir durften nicht losfahren und haben dann alles geschoben. Hing damit zusammen, aber bestimmt auch, weil die Menschen uns vermisst haben, gesagt haben, es wird einfach wieder mal Zeit.
Überhaupt haben die Menschen Musik vermisst, glaube ich. Wie ging es euch denn in der Zeit?
Ich konnte mich ganz gut ablenken, weil ich eine Bude kernsaniert habe.
Oh Gott, okay.
Aber war jetzt nicht unbedingt die schönste Ersatzbeschäftigung, aber deshalb habe ich den Schmerz nicht ganz so tief gefühlt wie jetzt andere Kolleginnen und Kollegen.
Aber ihr habt ja, also direkt danach, die erste Single war, glaube ich, irgendwie auch Move oder so. Zumindest war das Erste, was ich so nach Corona mitbekommen habe. Und ich hatte das Gefühl so, okay, wir sind jetzt 1,5 Jahre gesessen, es muss jetzt mal wieder was passieren.
Ja, ja tanzen halt, ne?
Ja,
genau,
tanzen,
die erste Single.
Ja. Hause tanzen.
Tanzen.
Das war ja mehr so eine aus Langeweile eine Beschäftigung, dass wir uns da so Musical-Choreos drauf geschafft haben. Mhm. Aber wir haben auch gemerkt, Humor ist gar nicht so leicht zu vermitteln manchmal. Ein paar Leute haben das irgendwie nicht so richtig verstanden, was wir damit sagen wollten. Aber okay. Es hat Riesenspaß gemacht.
Ich glaube, die Band, korrigiert mich bitte, wenn ich Quatsch erzähle, gibt es seit 1987.
Jo.
Ja.
Du bist fast von Anfang an dabei?
Ja, ich bin GBR2.
Das bedeutet?
Dass jedes Mal, wenn ein Mitglied aussteigt, neues dazukommt, wird eine neue GBR angelegt.
Ah.
Das ist jetzt so Hintergrundinformationen, okay. Das Business.
Mhm. Ja, ja.
Und ich bin GBR2 und ich weiß nicht, wie ist das so bei euch?
Ich bin der neueste Zugang eigentlich.
Mhm. GBR 13 dann schon.
Wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, welche Zahl, aber Michel und ich sind eigentlich gleich lang dabei. Mhm. Der Michel war aber am Anfang noch als Ersatzmann am Start und dann seit wann bist du dabei?
Seit sieben Jahren.
Ja, nee, genau so. Seitdem sind wir zusammen hier bei den Busters.
Ja.
Und ja. Haben auch schon einiges erlebt.
Wie seid ihr denn zum Ska gekommen?
Die Urgeschichte. Kann ja jeder aus seiner Sicht erklären. Also bei mir war das so, dass ich in der Stadtkapelle Wiesloch angefangen hatte. Und da gab es einen Posaunisten, der hieß Jan Brahms. Und der hatte eben 2 Jahre vorher die Busters gegründet, zusammen mit anderen Wieslochern. Für ein Konzert im Jugendzentrum Wiesloch haben die sich zusammengetan. Wollten eigentlich dem Sänger noch ein Geburtstagsgeschenk machen, indem sie gesagt haben, wir machen da so ein Ska-Konzert. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht mitfahren will auf eine Tour. Laurel Aitken, einer der Ska-Paten, war auf Tour mit den Busters und ich sollte da auch noch mitkommen mit der Tuba. Bin ich dann eingestiegen. Okay. Das war mein Einstieg dann
das heißt,
quasi.
Du bist gar nicht ursprünglich Posaunist, sondern eigentlich Tubist.
Genau.
Okay.
Dann bin ich mit der Tuba dazugekommen, das hat sich aber oft dann gerieben mit dem Bass und war auch nicht so richtig ein Bläsersatz und dann ist der Posaunist eben der, der mich reingeholt hat, ausgestiegen. Da habe ich gesagt, komm, ich mach's. Und dann habe ich umgelernt von Tuba auf Posaune.
Wie schwierig ist das so?
Ganz leicht. Also der Ansatz ist das gleiche. Und die Tuba hat Ventile, die Posaune einen Zug. Und anstatt zu drücken, ziehst du dann.
Aber du warst quasi gepolt von Anfang an auf Blasinstrument.
Ja, ich habe da schon eine ganz lange Bläserkarriere hinter mir gehabt. Jugend, Stadtkapelle, Jugend musiziert, so dieses, was man da so alles macht in der Jugend.
Aber ich habe mir tatsächlich gedacht, als Bläser, wenn man so ein bisschen was nicht Traditionelles machen will, dann ist man eigentlich recht schnell beim Ska, oder nicht?
Ja, absolut. Also die meisten landen da, Reggae ist noch so, dann kommen Soul-Bands, aber die gibt es ja schon wieder nicht mehr so häufig. Aber bisher, also es gibt auch Ska-Bands ohne Bläser. Es gibt auch Songs ohne Bläser. Ja. Schreiben wir ja auch zum Teil. Das muss jetzt nicht dringend immer sein, aber es ist schon so ein Erkennungszeichen. Ja. Ja. Und vor allem, wenn du dann mal ein paar gute hast, wir haben ja sehr gute, ne? Der Hardy Appich an der Trompete und Matthias Dämmer am Saxophon, dann kannst du es schon mal auch weit bringen. So, weil, naja, also die jungen Ska-Bands, die haben immer so einen gewissen Rötteteur. Und den hatten wir ja auch am Anfang. Aber naja.
Und die anderen zwei?
Wie wir zum Ska gekommen sind. Also ich habe ja früh mein Herz für den Punk verloren. Und was viele nicht wissen, oder viele Leute sagen auch immer, ja, Ska, das ist doch gar nicht deine Musik. Aber viele wissen nicht, dass diese Szenen sehr verwandt sind, ja, und Hand in Hand gehen. Und deshalb hatte ich auch schon immer eine Liebe für Ska. Also nicht jeder fand es auch immer so gut in meinem Freundeskreis. Die haben immer, wenn ich das angemacht, immer so, ja, mach die Zirkusmusik aus. Aber mein Herz hat auch schon immer für Ska geschlagen. Und ich kam auch oder wohne im Nachbardorf, wo die Busters sich gegründet haben, in Wiesloch. Und hatte dann auch immer quasi so eine Nähe zu der Band. Hab dann eben in der Zeit auch die ganzen Musiker kennengelernt, nach und nach. Ja, und dann war ich irgendwann mit meiner kleinen anderen Punkband im Studio und die Platte hat Stefan, der Bass des Keyboarder, aufgenommen und dann hat er gefragt, hättest du nicht Lust, bei uns mitzumachen? Und so war das mein Weg dann doch zum direkten Ska, als aktiver Ska-Musiker, nicht nur Konsument.
Ja, bei mir ist es eigentlich auch über Umwege entstanden. Ich habe auch so Marching-Musik gemacht, war ich auch oben im Musikverein natürlich groß geworden. Das mit den Bläsern war eigentlich immer schon irgendwie ein großes Thema, fand es immer schon cool. Dann war ich auch in der Punkmucke eigentlich auch unterwegs und als Schlagzeuger hat man halt eigentlich auch, also ich war halt eher schon auch so Rock-Punk und halt auch Groove und ja. Und ich spiele eigentlich auch gern so lateinamerikanisch, also auch südamerikanische Musik oder halt überhaupt Latino-Musik und das ist eigentlich die perfekte Symbiose. Eigentlich auch Reggae mag ich total gern und klar, beim Punk und beziehungsweise beim Ska ist es eigentlich vermengt dann, ne? Das ist für mich dann halt echt.
Aber du kommst auch aus Wiesloch, oder?
Ursprünglich komme ich aus dem Allgäu, aus der Nähe von Memmingen, ja, und bin dann halt zum Studium nach Mannheim gezogen und seitdem, seit 20 Jahren wohne ich jetzt eigentlich auch schon dort und die Jungs habe ich dann auch über, ja, die Musikerkreise sind da halt dann auch überwappend und dann hat man da sich irgendwie, ist man da sich über die Wege gelaufen.
Ja, ich habe nämlich tatsächlich Wiesloch mal gegoogelt. Ist nämlich ja doch eine ganze Ecke von der Oberpfalz entfernt. Und ich dachte mir, was für ein Zufall ist das eigentlich, dass da so, also ihr seid ja eine ganze Menge Leute, dass sich da so viele Leute in so einem Dorf, sag ich mal, über den Weg laufen, die alle die gleiche Musik machen möchten.
Ja, es war so, dass die, als sie diese Idee hatten für eine Ska-Band, haben sie einfach nur rumgefragt, deswegen sind wir auch so viele, wer hat denn Lust da mitzumachen? Und da gab es so eine Abteilung, die haben Jazz-Rock gemacht, die wurden dann oft auch beschimpft auf Bierfesten, sagen Leute gesagt, wird einem ja das Bier sauer und so, ist mein Lieblingszitat. Und dann, es gab noch die Schul-Big-Band irgendwie und aus diesen, und noch so eine Deutsch-Punk-Band von dem damaligen Sänger Klaus Huber. Und die haben sich alle eben so zusammengetan, haben dann im Jugendzentrum einen Proberaum gekriegt. Es gab auch immer sehr gute so Sozialarbeiter, die dann geholfen haben, Proberäume zur Verfügung gestellt haben. Und also Musiker gibt's in Wiesloch echt viele, obwohl wir so eigentlich ein kleines Städtchen sind, ja. Also die Ambition war da, aus der Region kommt die Grönemeyer-Band, also Armin Rühl, Nobby Hamm und das war für uns immer so, oh, die Rockstars. So. Und das hat uns auch inspiriert, wir proben auch in deren Studio, nehmen da auch auf und ja, da hast du dann schon so, denkst du, da wollen wir auch hin. Da hingen dann so Fotos von oder goldene Schallplatten und so. Also das war bestimmt auch ein Antrieb, da dran zu bleiben. Aber die Region ist an sich, es gibt so viele Musiker und so viele Bands im Rhein-Neckar-Kreis. Ja, das ist so ein Ballungsraum von etwas größerer, von 2 Millionen Menschen. Also das klingt so dörflich, das ist aber ja auf einem kleinen Feld. Also da ist schon eine Menge los. Mannheim, Heidelberg.
Geht was.
Ja. Ja. Rhein-Neckar. Ja, in der Oberpfalz gibt es zu wenig Bassisten.
Was?
Also ich.
Da müssen die Gitarristen umschulen.
Ja, es passiert ja ganz oft so, auch so. Mit jeder Band, mit der man spricht. Wir hatten ja auch schon einige im Podcast zu Gast, wo dann der ursprünglich Gitarrist gesagt hat, naja, finden wir keinen, jetzt spiele ich halt Bass.
Kenne ich auch ganz
also,
oft.
Also ich habe auch wirklich das Gefühl mit, also die Bands, die gerade im Entstehen sind, jeder sucht einen Bass. Wenn man die Kleinanzeigen und so durchgeht, es gibt einfach keine Bassisten. Wo seid ihr?
Ja, also da gibt es auch eine schöne Anekdote. Unser Bassist, der Rolf Breyer, der hat eigentlich Querflöte und Saxophon gespielt.
Uns spielt ja auch richtig gut. Ne?
Ja, der spielt richtig gut. Und dann eben haben sie diese Jazz-Rock-Band gehabt und sagt, also was noch fehlt, ist ein Bassist. Und Rolf, du musst es machen. Und dann ist es ja oft so, dass dann einer das, also gerade so im Jugendzentrum Alter, dass man da so, wenn was fehlt, fragt man, kannst du es nicht anfangen? Und hat der spielt ja auch sagenhaft Bass und das kommt natürlich auch daher, dass er schon so vorgeschult war. Also auch da war es so, dass jemand aus dem anderen Lager wechseln musste.
Aber von Querflöte ist ja schon der Weg jetzt ein bisschen ist weiter als von der Gitarre. Aber
hat er drauf, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Also Jazz, ne, spielt er auch.
Ja, so. Ja jetzt habt ihr beiden ja gerade erzählt, dass ihr die Küken in der Band seid. Wie ist das denn in, also die Bass, das gibt es ja jetzt einfach schon super lang. Und als ihr eingestiegen seid, war das ja auch schon so ein Ding, also die Band war bekannt, das Gefüge war irgendwie da. Wie ist es denn, neu zu sein in einer Band? Also für euch, für also die Fans, für alle?
Ins gemachte Nest steigen.
Ja, auf der einen Seite so, ins gemachte Nest steigen. Auf der anderen Seite hatte ich und habe nach wie vor dieser Aufgabe extrem viel Respekt. Genau wie du sagst, die Band gibt's schon ewig. Und gerade ich als Sänger ist ja nochmal irgendwie, denn die Stimme ist ja irgendwie immer prägend für eine Band und dann die beiden, die vor mir Sänger waren in der Band, waren auch alle lange dabei und dann musste die nach so einer langen Zeit ersetzen. Da hatte ich echt Schiss davor, aber das wurde erstaunlich gut angenommen. Ja, bis heute. Man hört so gut wie keine negativen Kommentare und den Leuten gefällt's, was sie hören, aber trotzdem habe ich trotzdem immer noch, also ich verliere nicht den Respekt an der Sache, dass es einfach eine etablierte, bekannte Band ist, die schon lange unterwegs ist und wo ich jetzt das Privileg habe, mitmachen zu dürfen. Aber es ist auf jeden Fall auch schön, auch zu sehen, ne, die Band, die geht gerade so gut Hand in Hand, wir haben die Zeit unseres Lebens, es ist extrem harmonisch, da gab es auch mal andere Zeiten und deswegen, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Also das ist einfach alles gerade extrem freundschaftlich. Das mal also zu der Sicht von der Bandseite.
Ja, also ich hatte auch mega Respekt eigentlich vor dieser Aufgabe. Ich bin eigentlich auch über die Percussion eigentlich so in die Band gekommen. Ich habe erst Percussion ausgeholfen für den Jesse damals. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt irgendwie, da war ich ja total überrascht, dass dann der Stefan, der Schlagzeuger, aufgehört hat. Und dann ich gefragt wurde, dass ich da an die Trommeln soll und also es ist einfach ein anderes Tempo halt, ne? Die Mucke ist halt, schiebt halt mega nach vorne und man hat halt eigentlich, es ist halt wie ein Wettlauf die ganze Zeit.
Du hast was zu tun.
Man ist halt die ganze Zeit am Stampfen und halt irgendwie auch den Laden da zusammenzuhalten und das war für mich halt, ja, also klar, ich spiele schon lange Schlagzeug, aber in so einer Band, die jetzt halt auch eben das verkörpert, was sie halt da machen, ist da dann eben so ein mega, also ein wichtiger Teil zu sein, auch ein fundamentierter, ne, ein Rhythmusteil zu sein, das ist dann schon, ja, war schon, ja, schon respektvoll, ja.
Ja, war für uns aber nie eine Frage, dass das perfekt passte. Mhm. Also vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, hätte ja auch sein können, dass du nur Percussion kannst oder so. Aber das war nicht mal eine halbe Probe, waren wir uns schon mit Tränen in den Augen sicher. Er ist es.
Ja, wollte ich sowieso auch noch fragen, wie, also ich kenne keine Band-Castings, ich kenne nur WG-Castings. Kann man sich das so ähnlich vorstellen?
Also ich fand es, bei mir hieß es, ja, hättest du nicht Lust? Und dann habe ich mal so eine Woche für mich immer nachgedacht, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ich hatte ja schon Bock, aber eben wegen dem Respekt vor der Sache. Dann hieß es, ja, komm doch mal dann und dann um 10 Uhr morgens mal in den Proberaum vorbei und dann gucken wir mal. ja, dann kamen die da so alle nach und nach angetanzt. Und ich stand da so wirklich so irgendwie so halb verloren im Proberaum. Also Stefan kannte ich sehr, sehr gut schon zu der Zeit. Da habe ich mich dann so etwas sicher gefühlt, aber man ist natürlich, man lässt trotzdem komplett die Hosen runter. Ja, man weiß nicht, überzeugt es die jetzt oder passt es oder passiert irgendwas Dummes, was mir sonst nie passiert und deswegen klappt es dann nicht. Also das war, es ist jetzt nicht unbedingt die schönste Situation ja. des Lebens, aber das war dann irgendwie, die haben dann auch irgendwie, ich weiß noch, ihr habt dann auch die Lieder immer so abgebrochen, so ja, ist doch gut, nächstes Mal da zwei, drei Takte, ja super, kannst du auch noch was in der Art, so ja. Und dann habe ich noch von Schramme, also der uns auch managt, der und Orgel spielt, hat er mir dann seine Visitenkarte gegeben und noch das aktuelle Album aktuelle Album geschenkt und dann gesagt, ja, ich er hat noch nicht den Vertrag dabei gesagt, wir melden uns. Der Klassiker. Aber dann kam, glaube ich, schon am gleichen Tag der Anruf.
Wir rufen dich an.
Ja, genau. Ich muss auch sagen, das war wie bei Michel auch einfach ein nicht mal, deswegen mussten wir die Lieder gar nicht weiterspielen. Da ging so die Sonne auf und dann war sofort klar, das ist er. Also, und das natürlich ist auch Glück dabei, dass er jetzt mit Stefan da noch sein Album aufnahm mit der anderen Band und der auch schon so dachte, oh ja, warum nicht? Ich kann den mal fragen. So hat das eigentlich uns erzählt und dann stand der Joe da im Proberaum und ja, also für mich war das sofort auch klar, dass das, wenn er Bock hat und ja, Deutschland-Touren fahren will, weltweit, wir waren ja in Mexiko, mittlerweile auch Kolumbien, wo Joe auch schon dabei war, also dann ist er der Mann.
Man muss auch sagen, ich habe vorher nie Musik in dem professionellen Stil gemacht, wie es die Buster schon immer gemacht haben. Also ich war, wie gesagt, immer im Punkrock, habe in allen Jugendzentren Deutschlands gefühlt gespielt und eher immer so Do-It-Yourself-Style und deswegen habe ich von mir auch nie also ich habe mich jetzt nie als professionellen Sänger gesehen oder überhaupt als professionellen Musiker. Ich hatte nie eine professionelle Ausbildung. Ich habe einfach angefangen zu singen. So mache ich das bis heute. Gitarre hatte ich mal ein, zwei Jahre Unterricht und da wusste ich halt auch nicht, kann ich da überhaupt mithalten in dem Laden. Ja, weil die alle ja zum Teil oder fast alle studiert sind und einfach schon auch sau viel Erfahrung haben. Auch nochmal dazu, dass man da auch noch schon auch etwas eingeschüchtert war, obwohl die ja alle super nett sind, aber trotzdem die Situation ist, das ist schon einfach, man lässt die Hosen komplett runter.
Ja, und dann muss es ja auch nicht nur musikalisch passen, also ihr seid ja eine Tourband, also ihr spielt eigentlich fast jedes Wochenende.
Absolut, das und ist wichtiger.
Ich stelle mir das schon, also ja, ihr seid ja auch viele einfach. Ja. Also ihr wart ja in Hochzeiten, glaube ich, mal 12 Leute.
13, glaube ich.
13 oder? Ganz am Anfang sogar.
Und jetzt seid ihr 9. Ja.
Genau.
Aber
genau.
Ist ja auch noch eine Menge Leute.
Ja, voll.
Also es muss auch erstmal.
Ja, ich finde es wichtiger, also sogar für mich ist es wichtiger, dass es menschlich passt. Ja. Ja, also jetzt nicht unbedingt nur im Busters-Kontext. Ich finde es immer wichtiger, sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun, mit denen man gut kann. Im besten Fall ein freundschaftliches Verhältnis hat und alles andere kommt dann erstmal danach. Mhm. Ja, deswegen würde ich, glaube ich, auch immer lieber einen guten Freund jetzt mit in die Band holen, als jetzt jemand, der super geil sein Instrument beherrscht.
Ja. Na, so ein bisschen russisch Roulette war es ja schon, muss man sagen. Also bei beiden, na gut, bei Michel, weil er ja schon ein Percussionist war, wussten wir ja, wie er tickt und war auch jedem sofort, der ist sozial ausgebildet. Den kann man in die Band holen. Bei Joe war das auch eher so ein Gefühl, ne? Aber es ist schon, ich glaube, wir haben ja schon einige Wechsel hinter uns. Da haben wir manchmal auch einfach diesen Sozialcheck gar nicht gemacht. Mhm. Also man hätte ja dann sagen müssen, mach mal so eine Tour mit und dann ist der Künstler aber ja schon etabliert. Also da hast du ja keine Testphase. Da wir jedes Jahr touren, immer von Weihnachten bis Anfang März. Kannst jetzt nicht sagen, da kommt mal eine Tour mit und dann eine später ist wieder ein anderer. Das war dann immer so, dass wir dann das schon vom Spielen her und vom Typ her, also es gab auch mal ein Sänger-Casting, weiß ich noch, Ende 90er, da waren schon so 5, 6 Sänger aus der Region da und die hast du woanders gesehen und gedacht, ah, mit dem, das wäre doch richtig geil und dann stand er im Proberaum und du dachtest so, auf jeden Fall, ja, das war dann aber shocking manchmal, also weil du dachtest, das Gefühl war so, ach, das passt super und dann im Proberaum so, okay, wir melden uns.
Ja, wir melden uns kann ja wirklich beides heißen, ne? Gehen bloß weg und, ach ja, vielleicht melden wir uns wirklich. Ich muss jetzt nochmal auf die Größe eurer Band zu sprechen kommen. Ihr wart, also in eurer Hochzeit hattet ihr quasi zwei Saxophonisten, mit denen, das muss ich jetzt ganz kurz anekdotisch erzählen, ich bin großer Farin Urlaub Racing Team Fan und ich habe das Gefühl, einfach nur, weil ich diese CDs, die Live-CDs so oft gehört habe, dass ich Fischi und Quitte in meinem Freundeskreis integriert habe, einfach weil die halt die ganze Zeit vorgestellt werden und weil die so Teil meines Alltags sind, also gestört genug, aber genau, und ihr hattet zwei Sänger. Hattet ihr denn dann mal, also gerade bei so einer Clubtour, hattet ihr mal das Gefühl, ihr passt nicht alle auf die Bühne?
Sehr oft.
Okay. Das haben wir bis heute noch.
Ja, ja.
Das gerade ist immer noch. Ganz vor kurzem ein Auftritt, zurückliegend. Da.
Und was macht ihr dann?
Sich ausweichen.
Stapeln. Ja, keine Ahnung. Arrangieren, stolpern und okay. Wegstellen, was im Stimmen. Und Lücken suchen. Bisschen geordneter sind wir jetzt, weil wir uns mit der New Stage 2024 viel Mühe gegeben haben, neue Reiser überlegt haben, wo jetzt die Band einfach besser aufgehoben ist. Mhm. Die Plätze sind irgendwie besser aufgeteilt. Früher war das eher so alle hoch und los. Mhm. Und jetzt gibt es schon so feste Plätze, wo man dann zurückflüchten kann.
Wer das sehen will, sollte uns auf unserer aktuellen Tour besuchen. The Busters.
Werbeblock Ende. ich habe auch schon so Horrormeldungen gelesen von Bühnen, die dann eingekracht sind, weil da zu viele Leute umstanden haben. Das war eher so Big Band-mäßig dann. Also.
Naja, also wir haben auch früher, es gab mal so eine Mode im Ska, dass dann irgendwann das ganze Publikum auf die Bühne kommt. Ah, ja. Da gibt es auch schöne Bilder bei uns auf der Homepage. Glaube ich, dass die dann noch sind von der Japan-Tour. Da kam auch der halbe Saal hoch, dann war da unten leer und alle waren auf der Bühne. Und du spielst dann so als Posaunist so in den Himmel und versuchst dann so die Leute keine nicht Leute zu verletzen. Genau.
Wie viel Sport macht ihr denn?
Zu wenig. Also ich bin leider ein bisschen hinten dran. Aber so,
deswegen auch der Hexenschuss.
Ja eben, wirklich. Also sau ärgerlich. Naja, ich mache wieder mehr ab morgen.
Auf jeden Fall, ich auch.
Mein Instrument ist Sport genug. Beziehungsweise ich mache immer so Bodenübungen halt, aber also richtig Sport.
Und Michel hat gute Gene. Ja, ich habe mich jetzt vor der Tour wirklich in Form gebracht, weil es irgendwie mir auch, weil es einfach auch hilft, fit zu sein auf Tour. Erstens, dass du die Show gut durchstehst, aber auch außerhalb. Ich meine, das macht ja alles tierisch Spaß, aber es kostet halt auch nun mal einen Haufen Kraft. Nicht nur die 2 Stunden auf der Bühne, sondern auch die langen Fahrten auf der Autobahn, die kurzen Nächte im Hotel. Ja, selbst wenn du nicht feiern gehst, ist die Nacht irgendwie trotzdem immer viel zu kurz. Ja. Und Erholung kommt einfach viel zu kurz auf Tour. Ja. Und deswegen war es für mich wichtig, ich will auf dieser Tour extrem fit sein und gesund. Und deswegen gibt's auch nicht so viel Alkohol diesmal für mich.
Sondern Tee
und Ingwertee für die Stimme. Und das funktioniert bisher ganz gut. Weil ich kam sonst immer nach Hause und dann musste ich erstmal 2-3 Tage durchschlafen, bis ich wieder ansprechbar war. Mhm. Das hat mich irgendwie genervt.
Ja, weil wenn man euch so zusieht, dann hat man schon, also ich frage mich dann im Publikum schon auch ab und zu, okay, wieso haben die da oben eigentlich noch Kraft? Ich bin schon, warum, woher rufen die das ab?
Es macht aber auch vieles Adrenalin natürlich auch auf der Bühne. So, deswegen kann man da auch mal so einen Hexenschuss wegjubeln auf der Bühne.
Ja, vor allem auch die Musik, ja, wäre das jetzt irgendwie so Schmuserock, ja, dann wäre das was anderes, ja. Aber das pusht ja auch unheimlich. Die Setlist ist ja auch so gebaut, dass es da so Peaks gibt, also viel Bewegung, dann mal wieder ein bisschen runterkommen, dann nochmal ein Block, der richtig bollert und gegen Ende einfach kein Halten mehr. Ja. Und für mich ist das wie so ein Rausch. Ich bin da so drin, wo ich da auch immer unterstellt kriege, ich nehme doch Drogen bestimmt. Aber das ist einfach die Musik. Ich habe da so einen Hirnkoks, nenne ich es. Also sagt der Schramm auch immer. Das ist so, weiß nicht, so eine Happiness. Wir machen ja auch, das sind ja unsere eigenen Lieder. Das ist diese ganze Erfahrung, die Momente, die alle toll waren mit diesen Liedern, die wir da spielen. Und das ist auch so ein emotionaler Push jedes Mal. Ja, als quasi ein Selbstläufer. Und natürlich tut mir am nächsten Tag dann auch ziemlich alles weh. Bauch, Bein, Po.
Ja, jetzt mal was Ernsteres. Ihr seid ja schon ziemlich engagiert gegen rechts. Ihr habt gerade vorher schon ein Liedchen gesungen. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann spielt ihr jetzt auch jeden Abend, wenn ihr spielt, wehrt euch, leistet Widerstand.
gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wehrt euch, leistet Widerstand.
Wie seht, also ist das für euch, gehört es zum Selbstverständnis als Band, dass ihr politisch seid? Und es gibt ja, also auch gerade ist es eben auffällig, ich glaube vor 10 Jahren ist es eben noch nicht so arg aufgefallen, aber es gibt Bands, die wehren sich gerade so gegen politische Äußerungen und nein, wir sind Künstler, wir machen Musik, wir möchten unpolitisch sein. Gibt es für euch diese Option, Unterhaltung ohne Haltung?
Nein.
Oder?
Nein, also das, die Zeit ist wirklich vorbei, finde ich, dass man sagen kann, Politik und Musik muss getrennt werden. Wir haben uns aber schon immer, also mit Ska Against Racism, ein Motto auf die Fahne geschrieben, weil wir eben auch das fühlen, weil die Band aus Halbindern, Ägyptern, Türken besteht, Deutsche ja auch. Und eigentlich sind wir ja alle deutsch. Aber und ja, wir da auch, ich meine, Anfang 90er, als die in Rostock da gewisse Brände stattgefunden haben, ja, da haben wir gesagt, wir müssen was tun, ja, also man kann da nicht einfach so, und dann ist es irgendwie verschwunden, hat so gefühlt oder war so, naja, da ist ja keine Gefahr und so, und mit der Gründung der AfD war es ja am Anfang auch nicht, erst nach einer Weile hat man dann gemerkt, ja, das wird so von rechts unterlaufen, das sind dann auf einmal Sprüche und Kampagnen auf Facebook aufgetaucht, wo du es Kotzen gekriegt hast, wo ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, und spätestens da müssten eigentlich alle, die irgendwie an ein Mikrofon kommen und wenn es auch nur auf kleinstem Podium ist, dahin greifen und sich dazu positionieren.
Das sehe ich genauso. Also ich finde, jeder Mensch, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht und wie Rob sagt, egal ob das jetzt vor 10 Leuten ist, ob es vor 10.000 ist, man muss einfach den Standpunkt nutzen und einfach auch seine Meinung sagen, ja, und die Leute einfach aufwecken. Im besten Fall.
Ja, es geht ja um uns alle miteinander. Also, ja. Und das ist eigentlich eher ein Gegeneinander.
Das bewegt uns zurzeit auch unheimlich. Also es gibt schon seit längerer Zeit keine Autofahrten mehr, wo das kein Thema ist. Das gerade gestern irgendwie haben wir die ganze Fahrt nach Nürnberg nur über solche Sachen gesprochen und auch so selbst überlegt, wie alles besser werden könnte, wie das dann irgendwie. Also ja, wir sind eben viel am Politisieren zurzeit auch. Also es berührt uns wirklich. Und wie Rob auch gesagt hat, ne, wir aktuelles Thema ja auch mit dieser Remigration. Das ist ja dann natürlich, das trifft uns ja dann natürlich noch mehr, als es uns eh schon trifft. Wie Rob nämlich auch sagt, wir sind auch Leute mit Migrationshintergrund in der Band und haben Familien, die hier schon lange leben, schon immer auch hier leben. Und ich meine, es war eh schon immer absolut schlimm, solche Sachen zu hören, aber jetzt ist es nochmal eine Stufe drüber auf jeden Fall. Und deswegen ist es gerade umso wichtiger, dass man nicht mehr schweigt und einfach da aufsteht und sich auf Demos engagiert und alles tut, was möglich ist, bis die endlich sich mal wieder verpissen, ja, wenn man das hier so sagen darf.
Ja. Also mir war es schon immer ein Anliegen, auch einen Song zu haben, der das Thema beschreibt. Mir ist es vorher aber nie so richtig gelungen. Also so, ich hatte immer den Antrieb, da mal einen Song zu machen. Wir haben ein bisschen was rumprobiert, da habe ich mal einen auch ausprobiert. Der hatte dann später einen englischen Text bekommen, weil irgendwie hat das nicht so funktioniert. Und ich fand jetzt, wehrt euch, das war für mich, ich habe das gehört, Gänsehaut gekriegt. Und da, ja, das ist es, weil da muss ja keiner jetzt irgendwie ein Politikstudium für abhalten, sondern du kannst das Lied mitsingen, du stellst dich dahin und singst dieses Lied, es trifft, es ist nicht beleidigend, es ist auch nicht nur, ich weiß nicht, ob das Fuck AfD, du kannst ja dann piepsen, ja, so, das, ja, bringt uns das was? Nee, also wir sagen einfach, Faschismus ist scheiße, ich will in so einem Land, das so geführt wird, will ich nicht leben und deswegen äußere ich mich dagegen, weil sich ganz viele dafür gerade so äußern, ja. Und ja, mit Wert euch war das dann, das ganz spontan habe ich diese, auf TikTok war das eine junge TikTokerin, die dann geschrieben hat, nehmt jemand dieses Lied auf, ich würde es den ganzen Tag hören. Dann habe ich ihr noch geschrieben.
Passt aber auch, dann, also es passt zu euch. Ich habe das Gefühl, es ist
Ja, wir haben dann gleich Soundcheck, haben wir es einmal durchgespielt, haben es aufgenommen, habe ich ihr noch das Video geschickt. Also guck mal, wir haben es gemacht und sie hat sich total gefreut. Und viele Menschen freuen sich mit uns. Das ist ja auch, und eben, also wie gesagt, dass du dich dann, du kannst kannst du was teilen, du kannst ein Like dahin machen und das ist, sind kleine Moves, ja, zu denen ich auch alle aufrufen will, die jetzt nicht die, die Kraft oder die, das Plateau finden, sich da zu äußern, da mitzumachen und auch immer zu liken und zu teilen, was im Internet im Moment gegen rechts, für eine bunte Welt, für ein freies Leben, da so, so gepostet wird, weil das ja auch sowas wie eine Antwort ist auf das, was von der anderen Seite kommt oder dass dann zumindest auch gewisse Algorithmen dann auch verstehen, dass es da auch eben viele gibt, die denen das ein Anliegen ist.
Ja, ich glaube, darum geht es auch ein bisschen laut zu sein einfach, nicht nur die anderen laut sein zu lassen immer.
Genau, ja. Das war bisher, dachte man ja immer, das verschwindet wieder oder das ist doch nur so irgendwas. Ja, und das haben ja auch, es gibt ja in der ARD-Mediathek noch einen Film über die AfD-Aussteiger, AussteigerInnen, ja, die dann auch sagen, es ist so, ja, sie waren da eigentlich aus anderen Gründen in der Partei und dann ist es so unterwandert worden und auf einmal gibt es diesen rechten Flügel und dann hat man auch, die haben ja auch immer gedacht, das Die werden sich schon erledigen, das macht doch keiner mit. Und jetzt hat sich das so radikalisiert, dass die halt so richtige, ja, dass die das, dass sie da so Leute an Bord gekriegt haben, ja, wo ich dann auch denke, die Armen, also vor allem, ich würde die mit offenen Armen empfangen, wenn sie sagen, ich gehe da raus. Ja, also auch hier nochmal, wer aus der AfD aussteigen will, bei den Bastards seid ihr gut aufgehoben. Ja, also kommt zu uns und es macht ja auch nichts.
Wenn ihr es ernst meint.
Ja, man kann ja auch mal fehlgeleitet gewesen sein. Das ist für mich schon okay, aber müsst jetzt nicht da für immer bleiben. Das soll ja auch so ein bisschen sektenhafte Strukturen haben, ja, so emotional, Abhängigkeiten und auch finanziell und so. Ja, ja, großes Thema, aber jetzt reicht's auch. Wehrt euch.
Ihr habt ja auch für den Song Mickey Mouse in Moskau nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, einen neuen Text getextet. Wie kam es denn dazu?
Das war natürlich auch eine Sache, die uns da extrem bewegt hat zu der Zeit. Und es ist ja nun mal eins der wichtigsten Songs von uns, die wir auch das merkt man auch jeden Abend. Ja. Die Leute, da ist die Stimmung auf dem absoluten ja. Höhepunkt. Und das war dann für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir dann auch mit diesem Statement rausgehen müssen. Weil viele uns ja dann auch immer, Bastards sind die mit Mickey Mouse in Moskau. Oh. Und dann haben wir auch aus so Traditionsgründen den Originalkomponisten Fisi nochmal angeschrieben.
Texter, ja.
Texter, genau. Mhm. Sorry, Texter. Der hat dann, haben wir gefragt, hast du nicht Lust, hier nochmal eine Strophe zum aktuellen Thema zu schreiben? Dann hat er die geschrieben, dann haben wir das einfach schnell aufgenommen und dann mit einem kleinen Lyric-Video veröffentlicht als Statement auf unserer Seite. Ja, deswegen, das war für uns auch absolut selbstverständlich und auch notwendig, dass man sich da direkt positioniert.
Ich habe das tatsächlich erst auf eurem Konzert gehört und war dann positiv überrascht, weil es einfach vorher total an mir vorbeigegangen ist. Und ich dachte, ja, werden sie wahrscheinlich einfach nicht mehr spielen können. Dazu, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen, die Band Ruskaya?
Ja.
Hat sich ja...
Das Problem, was wir also, mit Mickey Mouse hatten, ist genau, das im Großen dann.
Ja, ja. Genau. Was sagt ihr denn dazu, dass die sich auflösen mussten?
Ich habe dann gedacht, ist es der Hauptgrund oder war vielleicht vorher auch schon irgendwas nicht mehr so? Oder ist es dann halt wirklich auch eine Maßnahme, wenn die ihre Existenz hatten, also nur mit dieser Band? Also wenn ich mir das, ich stelle es mir schwierig vor, wenn The Bastards auf einmal irgendeine Bedeutung hat politisch und die Leute uns da in eine Ecke stellen und so und wir sagen, wir lösen das auf, das ginge gar nicht so einfach, weil das ist ja auch unser Leben, also auch wir sind ja Existenzialisten. So.
Aber ich kenne die Band gar nicht so gut, singen die, haben die nur russische Themen oder ich meine, hätten die nicht auch irgendwie, die haben ja auch glaube ich ein Statement geschrieben und diesen Krieg verurteilt, hätten die nicht auch weitermachen können? Und einfach eine klare Linie fahren.
Ja, also.
Aber ich kenne die Band zu schlecht, um jetzt da irgendwie urteilen zu können. Ich habe mich nur gefragt, krass, ist das jetzt dann doch, sitzt das so tief in der Band?
Ja gut, ich habe auf dem Album bei denen gespielt, auf dem letzten, wahrscheinlich dann, ich habe es dann auch nicht weiterverfolgt, dann ein Produzent aus Flensburg mich gefragt, ob wir da die Bläser machen können, zum Teil. Und ja, die Themen waren eigentlich so wie andere Bands auch, aber es ist mit Russland und Russk im Namen ist es ihnen halt schwer gefallen, ja. Aber ich bin da auch nicht weit genug drin, um jetzt nochmal darüber zu spekulieren, was da jetzt wirklich war. Aber klar, wenn es, so wie er sagte, der Sänger, glaube ich, aber haben sie es nicht mehr gesehen für sich, ja.
Mm. Habt ihr mal kurz, oder stand es zur Debatte, den Song aus dem Programm zu nehmen?
Nee, also da gab es direkt, wie gesagt, direkt am Tag zwei danach haben wir die neue Strophe eingesungen und veröffentlicht und dann war das Lied wieder so aktuell und passend, gleichzeitig mit einem politischen Statement zur aktuellen Situation. Das stand null zur Debatte, dass man den Song kickt, weil er wird ja eben so umkomponiert, dass er wieder passt und einfach unseren Standpunkt zeigt.
Ja, vor allem ist ja schon ein Historiensong, wenn du so willst. Ja, der Texter Fisi war damals in Moskau und hat das gesehen, Burger King und so, und das kommt ja alles im Text vor. Ja. Und er sagt, hier ist ein Umbruch. Und da war dann Gorbatschow und die Wende so. Und insofern ist es ja auch, ja, ist ein Stück Geschichte, der Song auch. Und die anzupassen ist ja dann, schreibst du einfach weiter, die Geschichte. Wie ging es denn weiter? Und finde ich eigentlich eine ganz, ganz tolle Idee, mit sowas dann umzugehen.
Ja, wenn wir gerade bei Klassikern sind, ihr spielt ja dann doch jeden Abend solche Songs wie eben Mickey Mouse in Moskau oder Dead or Alive. Habt ihr manchmal das Gefühl, boah, ich kann das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr spielen? Wie viel Mal hast du den Song schon gespielt?
Irgendwann haben wir, Hardy ist so unser, der Trompeter, der ist wie so ein Lexikon. Wenn du den was fragst, wie viele Gigs haben wir, den frage ich dann immer so. Und der war so, ich glaube 1000 haben wir schon. Mhm. Also wenn ich jetzt mal die ersten 80 verpasst habe oder die ersten 50, es waren nicht so viele damals, ja, da gab es ja keine Deutschland-Touren, das waren 1000 Mal.
Hast du nur Bock?
Ja, voll. Also das ist ja das, was ich vorhin meinte. Du hast ja so eine Emotionalität auch. Mhm. Ich sehe im Set auch die einzelnen Songs sehe ich gar nicht so. Ich sehe dann, das ist ja wie eine Oper. Zwei Stunden einfach Melodien, Rhythmus und dann von einem ins andere geht's runter, geht's hoch. Und da ist, ja, es gibt natürlich meine Darlings, wo ich dann selber Komponist sein durfte und da Stücke rausgebracht habe und auch Texte, wo ich dann denke, ach, und da kriege ich manchmal auch so emotionale Momente, so Pipi in die Augen, wo ich denke, ach gut, wie das Lied funktioniert oder wie Leute das feiern, vor allem auch wenn die Stücke neu sind, dann ist ja auch immer so eine bisschen Aufgeregtheit, wie kommt's an? Also mag man das überhaupt und so? Und insofern. Ja, also nein.
Also du hast noch
Bock. Es wird nicht langweilig, die alten Songs zu spielen.
Wie ist das denn, euer letztes Album, wer hat denn welchen Song beigesteuert oder wie komponiert ihr? Oder trefft ihr euch einfach im Proberaum und macht mal drauf los oder bringt jeder mit, was er so?
Ja, also da gibt's kein Konzept. Es darf jeder mitmachen, der will. Wir waren jetzt beim letzten Album zu dritt. Als Komponisten. Bei mir ist es immer so, ich nehme zu Hause meine akustische Gitarre, die steht immer rum, die ist immer griffbereit und da düdel ich immer drauf rum. Und irgendwann kommt da plötzlich eine Melodie, die mir gefällt, dann zücke ich schnell das Handy, trellere das da auf. Also ich habe wirklich massigweise Daten auf dem Handy mit lächerlichem Gesang und das irgendwie, ich sing dann irgendwie mal so eine Kauderwelsch-Melodie drauf. Irgendwie schnell was auf der Akustikgitarre gespielt. Und wenn es dann konkreter wird, setze ich mich an Rechner und programmiere Drums und Bläser und alles, dass man sich da mal was vorstellen kann. Und wenn es dann wieder in die Albumproduktionsphase geht, bringe ich diese Demos mit und dann spielt jeder seinen Senf drauf und dann haben wir letztendlich dann das Album oder die Songs fürs Album am Start. So läuft es bei mir ab.
Ja. Bei mir ist es so ähnlich. Mein Handy ist auch voll mit so. Das klingt manchmal wie so Teufelsgesang oder so. Das ist, da ist noch gar nicht. Es gibt
Liebe.
Es gibt ja noch kein. Also es ist wie so eine Skizze. Ich glaube, ne, wenn du malst oder so und hast eine Idee, dann schmierst du vielleicht auch erstmal so rum. Da ist es ja nicht gleich schon, ne, der Mann auf dem Stuhl oder so. Und so ähnlich ist das bei mir dann auch. Und das Ausformulieren ist dann die Arbeit und auch der Moment, wo das Ganze dann ein Gesicht bekommt, dann kommt der Text dazu. Irgendwann brauche ich den immer, weil ich dann mit der Musik alleine nicht weiterkomme. So wo ist die Spannung? So, wo soll es hinführen? Und ja, so war das Ja, bei Love Bombs habe ich jetzt auch ein paar von Joes Songs betexten dürfen. Mhm. So, das hat mir auch riesig Spaß gemacht. Es war aber auch gerade Corona-Zeit. Und ich habe das Texten, also so No Risk, No Fun ist so mein Hit. Mhm. Da habe ich aber auch lange nicht mehr gemacht, weil dann, wir hatten immer auch Texter in der Band, die das so aus dem Ärmel schüttelten. Also der Richie Ringding, der war in der Band und der, auch der Schlagzeuger Stefan Breuer. Der hat dann einfach, dem hast du was gegeben und dann kam da was zurück. Und ich dachte, ja, guck mal, was soll ich mir jetzt die Arbeit machen? Mhm. Also so wie die alten Komponisten und Lettristen immer hatten. Mhm. Ne, so. Und ja, und dann kam Corona und dachte, warum mache ich das eigentlich nicht mehr? Also ich hatte ja dann auch Zeit, so durch die Wälder zu laufen, übers Feld. Man durfte ja nicht aus dem Haus, also habe ich mich da rausgeschlichen. Und habe mir Themen überlegt und auf die Songs dann eben angefangen, wieder zu texten. Das war wie so ein, ja, geil. Also das hat mir unheimlich Spaß gemacht, da wieder reinzugehen. Habe so ein paar Tutorials, kann man heutzutage dann da einfach mal gucken, was wie andere das so machen und was die, wie sie empfehlen, wie man sowas, wie du da nochmal anders rangehen kannst und so. Ja, also dieses, das hat auch richtig Spaß gemacht und hört man auf dem Album auch raus, denke ich, so von Themen her, was wir da so haben. Das Leben, die Liebe und der Tod. Ja, also breit gespannt, was wir da dann veröffentlichen konnten.
Das Geile ist, Rob braucht auch wirklich immer einen neuen Zwischenstand. Also wenn du jetzt was Neues am Text geändert hast, da kommt direkt der Anruf, kannst du bitte das genauso mal schnell einsingen. Mhm. Ja, also auch wenn man gar keine Zeit hat, das muss dann schnell passieren, sonst kommt er nicht weiter am Song. Ja, oder eine, hier will ich doch nochmal einen Akkord ändern, bitte spiel dann nochmal die Gitarre neu. Oder kannst du morgen um 8 vorbeikommen, dann können wir das schnell noch aufnehmen vor unseren anderen Termin. Das ist manchmal, also es ist wirklich, also jetzt nicht nur wegen Rob, allgemein ist es für dich immer eine sehr anstrengende Phase, aber es ist trotzdem mega geil, wenn du dann, der beste Moment ist, wenn Schramm in den Proberaum kommt und für jeden Exemplar dabei hat. Mhm. Dann hast du wirklich diese Platte vor dir, holst es raus und du hast einfach das vor dir, wofür du die letzten Monate richtig hart gearbeitet hast. Das ist echt ein mega Moment.
Ja, also der Druck, den ich da erzeuge, das ist die pure Angst davor,
dass der Song verloren geht.
Nee, aus dieser Phase rauszukommen. Also das ist ja, ich bin ja auch in der Zeit, ist glaube ich mit mir nicht so einfach zu leben, so Familie und so, wenn du die ganze Zeit in irgendwelchen Wörtern so oder dieses Gefühl von Kreativität, das saugt einen ja auch total auf. Jetzt sind wir gerade auf Tour, ich schneide gerade viele von diesen Tour-Videoclips, das ist genauso, das da und dann kann man so die erste so 3 Stunden, da komme ich danach, steige ich da aus diesem, welche Szene passt denn noch geil zum Song und dann ist es wie so ein kleines Fieber und dann, und das beim Songwriting so ähnlich, ich muss es dann schnell hören, weil ich dann denke, wenn ich jetzt 3 Tage weglege, bin ich ja auch schon wieder ein anderer Mensch. Da habe ich ja dann schon wieder 3 Tage andere Erfahrungen gehabt und da wieder reinzukommen, da ist mir, sind mir wirklich auch schon Songs verloren gegangen, weil ich dann nicht mehr so reinkam und dachte, na gut, ist halt jetzt nicht die Zeit für den Song, habe ich natürlich dann nicht weggeschmissen, aber dann dieser Faden und wenn da auch so Rick Rubin, also so ein Hero, Produzent für mich, ja, also so, wenn du, der hat so ein Buch rausgebracht, die Kunst, kreativ, die Kunst zu sein, so, mhm. Das ist ja die Kunst, der Ausdruck ist, der individuelle Ausdruck einer Persönlichkeit, mhm. So, und das, jeder kann es, ja, ob er malt, ob er singt, ob er nicht. Und ja, also diese, ich weiß, habe ich einen Faden verloren. Ich hatte so was Schönes, was ich nur erzählen wollte. Machen wir nächstes Mal.
habt ihr richtig viele Songs in der Schublade? Oder also was machst du, wenn du so einen Faden verlierst? Legst du es dann ab? Ist es dann auf Wiedervorlage oder?
Ja, also ich muss auch sagen, die Entwürfe, die ich da so habe, aus denen wird meistens auch nichts mehr.
Okay.
Das ist dann einfach entweder, ja, na wohl nicht, nicht ganz. Also ich habe noch ein anderes Bandprojekt, da kam ein Song jetzt auch raus auf Platte, der war 30 Jahre alt und ist in der Band nur so live mal gespielt worden, veröffentlicht worden. Und der war einfach immer noch geil, hat aber nirgends hingepasst. Und das sagt Rick Rubin auch, der sagt, es gibt für jeden Song dann auch eine Zeit. So, das ist nicht immer, na so, ich bring's jetzt raus und dann ist es, sondern es kann sein, dass es hebst doch auf oder leg's weg und dann kommt eine andere Zeit für den Song, wo er passt und eine andere Konstellation.
Wie entscheidet ihr denn, welche Sprache die Lieder, also nein, stopp, nochmal. Ihr habt ja englische und deutsche Texte. Also wer entscheidet der Texter, ob er jetzt einen englischen oder einen deutschen Text macht oder was ist die Habt ihr irgendeine Bauchgefühl oder ein...
Also ich habe schon, wenn ich eine Melodie schreibe oder wenn mir eine Melodie einfällt und ich mir die merke, dann spüre ich auch relativ früh, ob der jetzt, ob es eine deutsche Melodie ist oder eine englische. Deswegen, also, aber darüber machen wir uns ja erst neuerdings wieder Gedanken, weil beim letzten Album haben wir im Vorfeld das erste Mal nach langer Zeit gesagt, wir wollen mal wieder die deutsche Sprache ausprobieren. Aber gab es ja auch schon mit Liebe macht blind in der Vergangenheit und noch früher gab es immer mal wieder deutsche Stücke. Und wir hatten einfach da wieder Lust drauf und so. Deswegen denke ich ab jetzt, also so neuerdings erst drüber nach, okay, ja, da passt, denke ich, irgendwie doch eher ein englischer Text oder da ein deutscher Text. Also ich spüre das irgendwie schon, ja, auch wenn noch gar keine Textidee oder irgendwas da ist.
Ja, für mich war es ja mit Seven Days a Week, der ja mal einen deutschen Text hatte und das hat nicht funktioniert. Kann natürlich auch sein, dass ich da noch nicht so das Thema, das ich da besingen wollte, das war eben auch so in die Richtung Wehrt euch. Und das hat irgendwie nicht, und dann war es auf Englisch, hat es auf einmal viel besser funktioniert und da hatte ich auch so einen Flow für eine Idee, was ich da in diesen Text packen kann. Ja, und ansonsten, klar, der Joe spricht ja hervorragend Spanisch, das wissen ja die wenigsten.
Ja.
Und da haben wir
stimmt
jetzt auch,
leider nicht.
Haben wir gerade auf Instagram,
so
also
tun.
In den Social Medias, ein Tourvideo veröffentlicht, wo er den Song von Desorden Publico performt.
Das ist auch das Einzige, was ich in Spanisch sprechen kann. Das ist dieses Stück Musik. Ansonsten.
Ja, aber es ist der Wahnsinn, es hat ja 100 Wörter.
Ja, also, ich habe nur nicht gezählt. Ja. Es fühlt sich an wie 1000, aber 1000 Wörter in 3 Minütchen.
Das hört sich aber ganz.
Also
ich hätte
witziger.
Nicht gekannt, dass du nicht Spanisch kannst.
Kennst du den Song?
Ich habe es auf Instagram gesehen, aber ich kann kein Spanisch. Also.
Ja, ich
mir
auch nicht.
Alles erzählen.
Aber was echt witzig ist, was mich auch wirklich wundert, also ich imitiere mein Leben lang schon sehr gerne Menschen, ja, und auch Sprachen, so wenn ich sowas höre, mache ich da irgendwie, steige ich gerne drauf ein. Und nach den Shows kommen immer wieder Menschen zu mir und sprechen mich auf Spanisch an.
Nein.
Und dann sage ich, ich kann gar kein Spanisch, verstehen die Welt nicht mehr und sagen, hey, du hast doch hier einen spanischen Song gerade gesungen.
Ja.
Ich so, ja. Und dann wundere ich mich auch immer, habt ihr nicht gehört, dass das irgendwie deutsch-spanisch Akzent irgendwas muss doch da drin sein. Aber irgendwie muss ich durch mein jahrelanges Imitationstraining mir den perfekt spanischen Originalakzent antrainiert haben, dass das keine Sau merkt. Und auch Desorden Publico, der Original, also der Urinterpret des Songs, da, als wir dann damals, und wir haben das ja auch mal richtig aufgenommen, als für eine Charity-Aktion in Venezuela, und haben das dann denen zurückgeschickt, und dann haben die auch geschrieben, your singer, the Spanish of your singer is perfect, und so, und ich dachte so, was? Wirklich, das war meine erste Berührung mit Spanisch.
Wahnsinn.
Krass, ja.
Sprachtalent einfach vielleicht.
Ja, wenn ich jetzt nicht so faul wäre, würde ich vielleicht mich hinsetzen und das mal richtig lernen, aber ich bin leider faul.
Aber Sonderbegabung.
Ja.
Vielleicht gehen noch andere Sprachen.
Perfekter Sprachimitator.
Vielleicht, ja.
Aber wisst ihr, was bei den Fans besser ankommt? Also gibt es da so ein Deutsch-Englisch-Spanisch?
Also ich finde, bei Deutsch gab es schon jetzt auch ein ganz anderes Feedback als mit den Englisch-Alben.
Ja.
Alle anderen Alben waren ja einfach Englisch und eben nur Liebe macht blind als deutscher Titel, weil Farin ihn dann für uns geschrieben hat so und mit uns performt hat. Aber und Deutsch, es gibt eben Leute, die hören deutschsprachige Musik. Das ist so ihr Fetisch. Die wollen das gar nicht auf Englisch hören oder sie hören dann auch mal was Englisches. Aber wir kennen Leute, die nur deutsche Sachen, deutsch betexte Songs hören. Und da sind wir jetzt scheinbar angekommen. Und es freut uns ja auch, dass es wohl mithalten kann mit den Kompositionen und Texten von anderen Bands.
Auf der letzten Tour haben die Leute ja auch immer noch so ein bisschen geguckt. Ne? Das war ja die Tour zum Album. Da haben die Leute das alle zum ersten Mal gehört. Und viele kannten auch, oder einige wussten, die kannten die Songs noch gar nicht, weil sie die Platte nicht hatten. Und da haben die zum Teil noch so ein bisschen geguckt, aber es gab dann trotzdem immer fett Applaus hinterher. Also man hat gleich gemerkt, es wird direkt angenommen. Und jetzt auf der aktuellen Tour gibt es auch wirklich Songs, da gehen die ab wie Sau von den neuen deutschen Songs. Also das ist echt gut verteilt, auf jeden Fall. Also den Leuten scheint es zu gefallen. Aber wir haben das ja in erster Linie gemacht, weil wir Bock drauf hatten. Und das ist auch das Allerwichtigste nach wie vor, finde ich, dass wir Lust auf das haben, was wir machen. Und für uns fühlt sich beides super an. Also da merke ich als Sänger jetzt auch gar nicht, ach, jetzt kommt ein Englischer, jetzt kommt ein Deutscher. Man macht einfach und es fühlt sich alles super an.
Ja, vor allem auch unsere Refrains mit No Risk, No Fun, das ist ja Deutsch. Und Dead or Alive auch. Also Da sind wir nicht so weit weg.
Ja, was aber auch noch zur Sprache zu sagen ist, es war natürlich auch trotzdem dann irgendwie eine Überwindung, wenn man die Songs veröffentlicht hat, weil man natürlich als deutschsprachiger Mensch da ganz anders mit umgeht. Ne, da ist man viel befangener, was so die deutsche Sprache angeht.
Kritischer meinst du,
oder? Ja, genau, weil du einfach im Englischen, da singst du irgendwas, klingt für uns irgendwie immer cool. Wer weiß, was englischsprachige Menschen dazu sagen würden. Hm. Die schlagen vielleicht auch die Hände über dem Kopf zusammen bei der einen oder anderen Textstelle. Aber beim Deutschen, da musst du echt aufpassen. Fuck, das klingt jetzt peinlich oder das ist irgendwie so, kannst du das nicht sagen und so. Da musst du ganz anders rangehen an die Sache.
Aber es stimmt schon, ja. Ich glaube, ich bin auch kritischer. Also wenn der deutsche Text scheiße ist, dann
das ist verstehst auch mal du vorbei. Halt. Das geht also direkt in dein Hirn rein. Nicht, ne? Ja. Da musst du nicht erst noch übersetzen im Kopf, sondern das geht ohne Filter, verstehst du direkt, was da passiert. Und deswegen ist man da einfach empfindlicher, wenn da irgendwas nicht sitzt.
Ja. Es ist aber auch spannender, ja, weil du ja als deutschsprachiger Mensch auch ganz jedes Wort ganz anders fühlst. So, also ich finde es unheimlich spannend, das dann den Weg gegangen zu sein, so das mal anzugehen, das Thema und nochmal zu sagen, komm, das muss auch im Ska funktionieren, warum eigentlich nicht?
Aber ich habe auch das Gefühl, dass so vor, schlag mich tot, 10, 15 Jahren, 20 Jahren, deutsche Musik auch noch so ein bisschen uncool war. Also so, oh, du machst deutsche Musik mit deutschen Texten. Ich glaube, dass sich das jetzt die letzten Jahre auch wirklich erst so durchgeschlagen hat, dass es das auch in gut gibt und nicht nur, weiß ich nicht, Schlager und vielleicht Herbert Grönemeyer.
Die Hosen und die Ärzte sind jetzt 40 Jahre alt beide.
Ja, aber die waren schon die Ausnahme. Also
es stimmt, ich weiß, was du meinst.
Also in meiner Schulzeit hat, außer vielleicht jetzt die Hosen oder die Ärzte, keiner deutsche Musik gehört. Ich auch nicht. Das war einfach so.
Ja, kenne ich auch noch viele Leute, die sagen, sie hören keine deutsche Musik. Aber bei mir war es das Gegenteil. Ich habe eigentlich fast immer deutsche Musik auch gehört.
Ne? Also Fetisch.
Ja, genau, deutschsprachiger Fetisch. Nee, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch mit dem Punk quasi so meine Anfänge hatte. Ich habe immer Deutschpunk gehört. Also auch so die kleinen Independent Deutsch-Punk-Band, sage ich jetzt mal. Und deswegen war das für mich auch nie was Besonderes oder halt nie nichts Besonderes, wenn jemand Deutsch gesungen hat. Das gab es einfach schon immer. Und Hosen und Ärzte auch schon immer am Start. Aber ich weiß, was du meinst, so, dass jetzt Kraftklub cool ist, Feine Sahne, Fischfilet, genau. Broilers und so,
kommt so
Bilderbuch. So auf, es gibt in allen Genren jetzt mittlerweile deutschsprachige Musik und die auch cool ist. Also ich fand sie ja schon immer cool, aber die vom Mainstream jetzt da so angenommen wird, ne?
Was war denn mit welchem deutschen Text seid ihr denn quasi auf die, wir machen jetzt auch deutsche Texte, Schiene gekommen? Oder was war der erste deutsche Song, der vom neuen Album stand, vom aktuellen?
Liebe, Liebe, würde ich sagen,
ich auch,
das erste, ja. Ja, das war einfach, hat so gesessen darauf und dann vielleicht auch war ich ein bisschen infiziert durch die Racing-Team-Zeit, ist mir das auch leicht gefallen, also das in diese Form zu bringen. Das ist jetzt nicht wie Dead or Alive oder Ruder Than Roots und so ein typischer Buster-Sound-Ska-Song, sondern zu Joe passend, weil er ja als so Punkrocker in die Band kam und das jetzt auch extrem beeinflusst hat, unser Sein. Ja,
ungewollt. Für die Altbusters-Fans. Ich kann nichts dafür. Die anderen wollen, dass ich diese Brettgitarre spiele.
Ich wurde gezwungen.
Ich kann nichts dafür. Ich hätte auch nur Ska gemacht.
Mit Pistolen bedroht. Ihr müsstet das sehen.
Naja, also für viele meiner
Alle Alten. Sagen immer, hast du dich da eigentlich jetzt so durchgesetzt, dass ihr jetzt nur noch hier die Rockgitarre rausholt? Und ich so, nein. Also ich freue mich, wenn ich die rausholen darf, aber
also Joe,
die anderen haben jetzt auch hier beim aktuellen Album, da habe ich nicht die härtesten Songs geschrieben von der Platte.
Ja, Joe war jetzt für viele meiner alten Kompositionen ein Riesengeschenk, so weil No Risk No Fun eben und auch Love Hurts und so. Ja, der Sound war ja auch schon vor Joe in der Band, ne? So, und dass da jetzt einen gibt, der das auch ordentlich rüberbringen kann. war das einfach nur, es kam so aus diesem Gefühl, das wäre auch, also was ich dann hatte für Liebe, Liebe zum Beispiel zu sagen, das wird jetzt kein Reggae.
Aber es ist ja auch, also ich glaube auf Spotify euer meistgehörter Song ist ja auch Liebe macht blind.
Ja.
Aber das liegt wahrscheinlich auch nicht am deutschen Text, sondern an Farin.
An Farin
aber,
Urlaub, ja.
Ja. Da muss ich eh jetzt ganz kurz, gibt es vielleicht neue Pläne fürs Racing Team?
Also im Moment, nein.
Ich weine.
Na gut, die Ärzte sind ja auch super fleißig jetzt wieder seit 3-4 Jahren und also immer wenn wir da so sprechen, dann ist es gar kein Thema, ist mehr so was geht.
Aber ja, ist es nicht ausgeschlossen?
Das kann eigentlich nur einer entscheiden.
Den rufe ich jetzt dann
und der
mal
ist
an.
Heute nicht hier.
Farin Urlaub hat ja einen Song über dich geschrieben, ja. Der Mann mit der Posaune. Wie kam es denn dazu?
Ja, also zum einen vielleicht keine Ahnung, zum anderen haben wir uns super gut verstanden. Die Bastards durften Vorgruppe machen auf einer Sommerfestivaltour der Ärzte. Da haben wir uns kennengelernt und auch irgendwie gleich lieben. Also wir haben da gefeixt, Spaß gehabt und ich bin jemand, der dann auch sofort versucht, Kapital aus irgendwas zu schlagen. Hab dann gefragt, willst du nicht mal einen Song für uns schreiben? Und nee, es war sogar umgekehrt. Er hat gesagt, so spielt er auch Songs von anderen Komponisten. Ja, man wird dann was schreiben. Und dann habe ich so gedacht, naja, das hat er so gesagt, weil wir uns halt gut verstehen oder so. Dann habe ich nach der Tour das Management, mich da ans Management gewandt und gesagt, er wollte doch einen Song schreiben. Ich hatte die Nummer von Bela, da war da irgendwie freigebiger, hat mir die Nummer gegeben. Den hatte ich angerufen, er hat gesagt, der muss ans Management, weil der Jan macht das nur übers Management. Und dann hat er zwei Texte geschickt, das eine war Liebe macht blind und das andere der Mann mit der Posaune. Ah, und dann okay. War das wahrscheinlich den anderen, weil du es vorhin genannt hast, Quitte Fischi, das war denen zu viel Fokus vielleicht auf mir, dass sie gesagt haben, wir machen Liebe macht blind.
Ach krass, der Mann mit der Posaune war auch mal als Buster-Song gedacht.
Das war der Erstvorschlag von Farin, ach, krass. Diese beiden. Und dann habe ich natürlich gedacht, ja, und der hat gesagt, was hat der Gefallen an dir gefunden? Und ich sage, bin ja auch ein toller Typ. Naja, auf jeden Fall ist es dann verschwunden. Und das war ja mein Riesenglück, dass er den Song dann wieder gebracht hat für das zweite Album, sein zweites Soloalbum. Dass er sagt, ich habe das Lied da, gibt's jetzt und dann auch in richtig. Und willst du da das Feature übernehmen? Ich sage, ja, also klar. Hat aber auch Respekt davor bis heute. Ich habe ja dann auch live seinen Partner übernommen in der Animation mit dem Publikum, was er ja gerne macht. Und das, da musste ich auch erstmal reinwachsen. Das war nicht von vornherein so, wie es dann später auch rüberkam. Oder ich bin da auch gewachsen so an dieser Aufgabe. So viel Fokus auf einem Bläser, ja. Also das war ja irgendwo, bin ich ja kein Sänger geworden wahrscheinlich, um das auch zu umgehen, dass ich da so die volle Aufmerksamkeit übernehmen muss oder soll, ja. Also das ist zwar ein Feld, das mich interessiert, aber als Bläser dann diesen Fokus zu kriegen, das war schon ein Rausch. Also es war ein Festival in Österreich, 20.000 Menschen, danach haben die Foo Fighters gespielt. Und wir haben quasi noch den Slot davor gehabt und ich mache da mein und die brüllen mich an, meine Brust hat so vibriert, weil Farin ging immer aus seinem Platz da weg und ich ging da rein und dann habe ich erst gesehen, wie die mich alle anglotzen. Das war schon einer meiner Gänsehautmomente dann auch und dann dieses zu spüren, wie ja. Das zurückkommt, wenn das so viele so schreien. Das macht er dann jeden Abend und das ist ja eigentlich immer so, wenn da was ist so. Und dann kann ich natürlich auch verstehen, warum er das 40 Jahre lang immer weitermacht und einfach auch gar nicht aufhören kann.
Alles ein bisschen ein Rausch. Ich habe ja vorher schon angekündigt, packt doch jetzt mal eure Tour-Anekdoten aus, bitte.
Naja, also wir waren in Amerika auf Tour. Tatsächlich, da war ich gerade 21 geworden und hatten weil wir uns nichts ausgerechnet hatten, für die Tour so Motorhomes gemietet bekommen von dem damaligen Sänger Rob Hingley von The Toasters. Also
Wohnwägen, oder?
Wir haben Wohnwägen gehabt und haben gesagt, Hotel machen wir nicht, wir haben die Wohnwägen. Und die sind ja in Amerika viel größer. Und da waren so 7 Leute pro Motorhome und die waren vielleicht für eine Familie gemacht mit 4. Auf jeden Fall fuhren wir und haben uns da abgewechselt. Wir hatten unheimliche Strecken. Die eine war nach dem Gig einladen und dann zum Soundcheck pünktlich in der nächsten Stadt erst ankommen. Und das war so Ostküste, New York, Bloomington, bla bla. Und Fabsi und der Labelchef, der fuhr gerade, also er hatte gerade die Fahrschicht, weil immer welche schlafen mussten und die anderen mussten fahren. Und wir hören so diese typische, die kannten wir nur aus dem Fernsehen, so eine Polizeisirene, so. So. Und das, ich war so im Halbschlaf und habe das gehört die ganze Zeit und dachte so, oh ja, wird irgendwas passiert sein oder keine Ahnung. Und auf einmal hält das Fahrzeug an, ich gucke so hoch und dann war die Straße gesperrt. Dann waren da Cops, die so mit Pistole über die Motorhaube auf uns gezielt haben. Und die Tür ging, wurde aufgerissen und es kam so ein Gewehrlauf rein. Der Schrammer hat sich dann so rübergebeugt und hat so reingeguckt in diesen. Es war eigentlich jetzt witzig, ne? Aber in dem Moment war es überhaupt nicht witzig. Was wollen die von uns? So. Und haben uns da rausgezerrt, mit Handschellen ins Gras gelegt und haben dann angefangen, das Motorhome zu durchsuchen und haben so gefunkt die ganze Zeit und hat eigentlich gesagt, we got the other one. Und haben sie das zweite dann auch irgendwo noch gestellt. So. Naja, und dann, es war schon fies und auch so wie man es aus dem Fernsehen kennt, ne? Die Amerikaner machen ja auch nicht rum. Die wollen erstmal alles kalt stellen und dann wird gefragt, was eigentlich los ist, oder haben sie uns gesagt, das Motorhome war gestohlen gemeldet im Polizeicomputer.
Ach, krass.
Und unser Fahrer, der Fabsi, wusste es nicht und die fuhren ja hinter uns her. Zu der Zeit war in Deutschland noch so, dass dich die Polizei überholt und mit der Kelle rauswinkt. Ne? Eigentlich naiv, wenn du Amerika kennst, weil ja da jeder eine Schusswaffe hat. Also machen wir nicht. Denn dann sind die hinterhergefahren und Fabsi hat es nicht als Aufforderung verstanden, anzuhalten. Und deswegen war das so lang. Ich bin ja nochmal weggepennt, hab das immer noch gehört und mich wieder zu mir und da immer noch gehört und dachte so, ja. Und er meinte dann, er wusste nicht, dass er gemeint ist. Er dachte, die haben die gleiche Richtung. Auf der Verfolgung von irgendwem. Ja. So.
Also. Und wie lange lag dir dann da im Gras?
Ja, das war schon, waren so 14 Grad und locker, also halbe Stunde war das locker, ja. In Unterhosen und T-Shirt und dann alles so und dann halt so pieksiges Gras und dann vor allem das Schlimmste war, ich dann gedacht, die Tour ist vorbei und das Ganze war auch, wir waren so ein bisschen verkleidet als Urlauber, also wir sollten eigentlich auch nie sagen, dass wir als Band da Gigs spielen und dabei auch Geld kriegen, so. Und dann haben wir eigentlich gedacht, ach scheiße, das war es jetzt wahrscheinlich und das war so die Illinois State Police auf dem Weg nach Chicago, da war dann der nächste Gig. Naja, und dann haben die auch gesagt, ja, welcome to America it's our job, so, wir müssen das halt so machen und wir haben jetzt das rausgefunden, dass wir den amtlich gemietet haben, aber die Vermietung hat es nicht zurückgemeldet, nachdem es mal geklaut war, dieses eine Motorhome.
Und ihr durftet mit dem dann auch weiterfahren?
Ja, wir sind dann weitergefahren und war dann auch erst so, als wir dann im Auto sagen, so, was eine geile Story. Also erstmal total Schiss, so, jetzt fahren wir wieder nach Hause. So, das war's jetzt, weil es war ja auch so aufregend, alles hat auch so Spaß gemacht, so als junge Menschen. Oder eigentlich so, ich kam ja gerade aus dem Abi, Zivildienst gemacht und dann kam die Amerika-Tour. Das war dann halt schon so ein Reißer. Naja, und dann eben, ja, dann haben wir uns so gefeiert erstmal und naja, und die Toasters, die haben uns dann begrüßt und wir so und hatten dann hier noch Abdrücke an den Händen von diesen Handschellen. Die waren halt auch zu, ne? Das war jetzt kein so Kinderspielzeug. Ja. Und die so, ja, welcome to America.
Ja, krass. Okay, habt ihr auch nicht so krasse Storys?
Nach der Story ist nichts mehr krass. Ich habe jetzt aber auch ja lange Zeit gehabt zu überlegen, was ich immer noch echt beeindruckend fand. Ich habe meine allererste Busters-Tour gespielt. Also die Standard-Deutschland-Tour. Und ein halbes Jahr später war schon die Einladung nach Kolumbien und Mexiko. Das fand ich erstmal schon total krass, dass sowas jetzt passiert, so eine richtig große Entfernung und dass da wirklich auch, dass es da Menschen gibt, die Band hören wollen. Und hier in Deutschland kennen wir das auch so, dass wir, ja, es gibt immer Fans in den Läden, die dann auch mal Fotos machen wollen, Unterschriften und so weiter. Und ich erinnere mich, wie wir dann in Mexiko waren und kamen dann zu diesem großen Festival und sind dann mit dem Bus im Backstage ausgestiegen. Und dann bin ich, ich habe ja nichts erwartet, ja, dann bin ich da rausgerollt und dann kamen wirklich Menschen auf mich zu, die meinen Namen geschrien haben, Joe, Joe, und Fotos und Unterschriften gleich wollten. Und da war ich echt total überfordert. Und ich mache das bis heute auch immer so, wenn ich irgendwo ankomme auf dem Festival, dann schlendere ich mal da über den Platz, guck mir das alles so an, ess mal irgendeine Kleinigkeit und so, weil ich einfach auch gern privat auf Festivals bin und dann einfach auch mal gern das Gefühl von der anderen Seite auch mal wieder hab. Und dann bin ich dort auch über den Platz und ich kam keine 5 Meter vorwärts, weil immer irgendwelche Leute Fotos wollten. Und ich war erst ein halbes Jahr in der Band. Dachte ich schon so, wie können die jetzt schon so Fans sein? Ich habe doch noch nichts gemacht. Und die haben dann auch, die haben dann gefragt, ob wir die neuen Songs spielen und so. Also irgendwie, das war total krass. Also das kannte ich so noch nicht. Und dass das so passiert innerhalb von so einer kurzen Zeit, das fand ich mega krass. Also das ist so mein eins der Highlights, was wir jetzt da in den letzten Jahren erlebt haben.
Michel?
Ich bin Schlagzeuger.
Weil ich Schlagzeuger bin.
Ja, es ist halt eigentlich von diesen ganzen, also ich meine, das sind ja eigentlich die falschen Leute jetzt, die fehlen hier noch, weil es gibt eigentlich immer Stories von Band-Gigs, die ganzen Jahre von den Altbusters. Und das sind wir eigentlich auch wie gestern Abend schon wieder. Also da können die echt eigentlich ein Buch schreiben. Aber ich bin eigentlich noch zu jung in der Band, um jetzt, ich habe jetzt eigentlich noch keine so krassen Band-Anekdoten da zu erzählen. Also ich bin.
Und sonst mal vor den Busters, du hast bestimmt auch eine krasse, lustige Musiker-Story.
Ich hab da gerade nichts am Paar. Nee, ich muss das.
Mann, Michel ist perfekt. Da ist alles.
Nee.
Da passieren keine
da
Fehler.
Da glänzt immer alles. Was war denn euer skurrilstes Konzert? Gibt's da was, wo ihr sagt, boah, das braucht ihr nicht nochmal?
Direkt weiß ich. Das war, ich weiß nicht mehr, wann es war. Auf jeden Fall haben wir in einem Club gespielt, wo wir auch auf unserer Tour immer Halt machen. Es war aber eine Privatfeier von irgendeiner Firma. Und der Chef des Ladens hat es, glaube ich, gut gemeint und hat ihnen gesagt: Ja, buch doch die Busters. Die sind eine coole Liveband. Na gut, dann sind wir da hingefahren, haben aufgebaut, wie immer, auch als wäre es unsere Tour. War aber schon komisch, man kennt das ja nur so biertrinkende Menschen, die schon in Feierstimmung sind. Und dann stand da aber so ein Buffet, Menschen in Hemd und Kleidchen. Dachte ich schon so, oh, Leute. Aber gut, trotzdem, wir haben es dann versucht durchzuziehen. Oder wir haben dann einfach ganz normal angefangen und dann standen da 20 Leute in dem Raum und dann haben die auch relativ zügig den Raum verlassen innerhalb vom ersten Song und dann war da einfach kein Mensch mehr und oder noch 5 Leute oder so und es gab noch einen Nebenraum, wo dann die ganze Belegschaft weitergefeiert hat, damit sie unsere Musik nicht mehr hören müssen und dann hören wir irgendwann unseren Techniker übers Ohr, wir haben ja so In-Ear-System, da kann der im Notfällen mit uns kommunizieren. Der Notfall in dem Fall war, Leute, wir haben ein Problem, dem Chef von der Firma ist es viel zu laut. Ja, dann auch das noch egal, wir haben dann einfach durchgespielt, aber war einer der wenigen Gigs, wo wir dann auch auf die Zugabe verzichtet haben, hat ja auch keiner gerufen und das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal.
Aber ihr habt durchgezogen.
Natürlich, ja klar.
Wer die Busters bucht, der muss sie auch nehmen. Also.
Aber es gibt ja ein Instrumental im Set, wo ich eine kurze Pause habe, mal so ein bisschen verschnaufen hinter der Bühne. Und wir hatten am Tag danach einen ziemlich wichtigen Gig oder kurz danach ein Heimspiel in Wiesloch, also in Open Air. Und deswegen auch da habe ich schon aufgepasst, dass der Alkoholkonsum gering bleibt. Aber als dann ich gesehen habe, was das für ein komisches Konzert wird, habe ich das Instrumental genutzt und habe dann noch so eine Flasche Wein aufgemacht, mal so ein paar Schlücke da abgezogen, um den Rest der Show dann doch irgendwie noch erträglich zu machen. Ja, letztendlich war ich echt dicht am Ende des Abends.
Hast du dann
aber noch nicht
Ansagen gemacht?
Nee,
oder wie?
Für wen denn? Na, für meine Kollegen?
Ja. So Leute, wir spielen das jetzt nochmal einen Halbton tiefer.
Als öffentliche Probe sozusagen.
Ja, so war das. Genau, immer ja, genau. Als Probe war es ganz gut.
Das Essen war ganz gut, fand ich.
Essen weiß ich gar nicht mehr.
Ja,
ich glaube. Achso, stimmt, du bist ja da ans Buffet von den feinen Leuten.
Aber ich stelle mir das schon auch lustig vor. Wir hatten tatsächlich, unsere Redaktion hatte letzte Woche Weihnachtsfeier, also wir haben es einfach vor Weihnachten nicht geschafft. Und wir waren in so einer Kneipe und da war so ein Musiker, der hat Ziehharmonika gespielt.
Quetschkommode.
Ja, und der war auch sehr laut. Und bei so einer Weihnachtsfeier möchte man sich halt einfach mit seinen Kollegen unterhalten. Und ich kann es gerade.
Ich verstehe
also,
das auch.
Man kann
aber
es auch musikalisch nicht vergleichen, ne? Aber.
Ich verstehe das auch. Also The Busters ist jetzt nicht unbedingt eine Band, die du für deine Firmenfeier. Also es sei denn, es gibt viele Fans in der Firma und die freuen sich. Also wir haben, glaube ich, auch schon mal irgendwie sowas Ähnliches gehabt. Da haben es die Leute gefeiert. Das ist dann was anderes.
Aber es ist halt dann trotzdem ein Konzert. Die Leute müssen sich halt drauf einstellen.
Ich glaube auch auf so eine Weihnachts-Winterfeier, sonst irgendwas passt eher sowas Entspanntes für den Hintergrund. Ja. Klavier, Sänger, Sängerin, irgendwie, was man auch ein bisschen leise machen kann. Aber ich meine, jeder, der uns kennt, der weiß, es geht nicht leise.
Also wir haben jetzt unsere Internetpräsenz auch erhöht, ja, also dass da niemand geguckt hat und gesehen hat, was das eigentlich ist, ist schon ein bisschen komisch für eine Geschäftsführung.
Ja. Also wenn ihr Bock habt zu unserer nächsten Weihnachtsfeier.
Ja, dann kommen wir nicht. Dann lieber die Quetschkommode.
Ich weiß nicht. was ich euch noch fragen wollte tatsächlich, seid ihr im Tourbus unterwegs? Fahrt ihr mit dem Auto? Wie macht ihr das?
Wir fahren zum Glück mit dem Auto.
Ja. Das heißt zum Glück? Ja.
Also wir haben einen Sprinter und einen PKW, weil Nightliner, die buchst du dann, wenn so am Stück, wir touren ja am Wochenende. Mhm. Und da ist es für uns am komfortabelsten, vor allem auch mal kurz im Hotel abzusteigen, da zu schlafen. Und sich zurückziehen zu können, das ist schon wichtig. Wir hatten jetzt im Sommer auch mal eine Nightliner-Tour und da habe ich das mal wieder angefühlt, wie krass anstrengend es auch ist, wenn da so 12 Leute die ganze Zeit aufeinander und du findest ja da auch keine Ecke, wo du dann so, also wenn, dann brauchen wir 3 Nightliner, also richtig oder gar nicht.
Und ihr fahrt dann unter der Woche, also nach dem Konzert heute Abend in Dresden, fahrt ihr nach Hause alle?
Erst morgen früh dann.
Ja, okay.
Genau. Also ins Hotel und dann nach die...
Gibt auch mal Nachtheimfahrten, wenn mal jemand einen wichtigen Termin hat, aber in der Regel sind wir von Freitag bis Sonntag unterwegs.
Und jetzt mal ehrlich, von 10 Shows, nach wie viel Shows feiert ihr? Richtig.
Was meinst du mit feiern, dass so Party mal gemacht wird?
Genau, also ich meine nicht danach ins Bett gehen.
Nach jedem.
Ach so.
Feiern ist schon...
Nach jedem. Nach jeder, ja klar. Ist auch. Also ist vielleicht nicht ausgiebig, aber...
Also ich habe mir gestern das erste Mal 3 Bierchen gegönnt, nach der Show.
Ist doch auch feiern.
Ist das schon feiern?
Ist doch schon feiern.
Okay, ich glaube, wir müssen feiern definieren.
Ja, ich glaube, feiern ist eher so bis 5 Uhr in irgendeiner Kneipe abhängen, oder?
Naja, ich muss sagen.
Die Show ist ja schon so viel Party, da ist dann eher das Feierabendbierchen hinterher. Ja.
Feiern.
Ja, genau. Nee, es gibt natürlich schon auch mal Abende, wo es dann mal noch weggeht, aber wie gesagt, ich halte mich ja diese Tour etwas zurück, aber ich weiß, es gibt den Moment, wo es auch mich einmal feiern muss sein.
Wie gut kommt ihr denn runter nach so einer Show? Also ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt nicht ins Hotel geht und schläft, aber...
Nee, also bei mir ist es so, ich bin von der Show immer extrem gehypt, ja, also das, ich meine, du hast ja echt so ein Adrenalin-Level und... auch wenn ich wirklich guter Dinge bin und versuche mal früh schlafen zu gehen oder früh aufs Zimmer zu gehen, vor 3 Uhr schlafe ich nicht ein. Mhm. Also das geht nicht irgendwie. Ich komme da irgendwie nicht runter. Du musst so viele Eindrücke da verarbeiten und denkst nochmal über viel, also ist bei mir zumindest, denke ich nochmal über viele Sachen nach, so über nochmal die Ansage, kam die gut an, auf dem Song kannst du da irgendwie noch was besser machen. Das läuft aber eigentlich so die ganze Zeit während der Tour, also auch wenn man wieder zu Hause ist und so, tut man das die ganze Zeit so nochmal durchgehen.
Also mir geht es auch so, dass in der Zeit wie so, also ich wache immer um 3.30 Uhr auf und denke, es kann
wenn
nicht
wahr sein. Wenn ich einschlafe, wacht Rob dann auf.
Ja. Also zu Hause dann, ja, danach. Und dann bin ich aber so und dann ist nächstes, dann machen wir ja auch vieles selbst, so was die Online-Präsenz angeht. Und dann ist für mich so eine Tourzeitraum immer so Adrenalin und kenne ich aber auch von anderen Tourneen. Jetzt gerade mit dem Racing-Team die erste Tour. Also ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt geschlafen habe. Das war alles so aufregend und so groß auf einmal und so viel neue Eindrücke und so viel Fokus auf uns auch als Racing-Team. Ja, das ist, aber das deswegen mag ich es auch so gern. Also ich habe auch mir so ein bisschen noch, nicht Bauchweh, aber so vor der Tour, so, oh, jetzt kommt's wieder, jetzt kommt diese anstrengende Phase wieder von 2 Monaten. Das ist wie so ein Modus, ja, weil du weißt ja, nächste Woche geht's weiter. Und witzigerweise mit dem letzten Konzert ist es bei mir dann durch. Da ist dann kurz so loslassen und jetzt haben wir's, ne? Dann ist vielleicht auch ein bisschen Genuss dabei, zu sagen, nächste Woche müssen wir jetzt nicht los und müssen das Privatleben damit irgendwie so abstimmen und so. Ja, was spannende Sache.
Das kenne ich auch, dass man da so ein bisschen erleichtert ist, aber dann ist das nächste Wochenende und dann fragt man sich, ja, was macht man denn jetzt? Was macht man denn jetzt da zu Hause? Dann, also das ist natürlich schön, ne, dass man dann irgendwie auch wieder Zeit für sich und für seine Family und so hat, aber es fehlt dann trotzdem. Also ein bisschen Wehmut ist bei mir trotzdem immer dabei.
Was ich auch mal hatte, war vor allem Racing Team ging ja am Stück. Da waren ja zwei Pausen. Und dass ich dann, wenn als es rum war, da gab es halt auch immer so den Ablauf, dass der Production Manager kam rein, 20 Minutes. Und dann wussten wir alle, in 20 Minuten ist die Show und hat schon so der ganze Körper Adrenalin hochgefahren. Und dass es dann, als es rum war, auch immer um so 20 vor 8 dann so ein Gefühl aufkam von wegen 20 Minutes. Krass, wie man dann so in so einem Rhythmus dann auch ist. Ja.
Wie schnell was Routine wird, ja. Ich habe zum Schluss noch was vorbereitet.
Ein paar schnelle Fragen.
Bin ich aber gespannt. Könnt ihr euch gut entscheiden?
Nee. Doch, es geht. Kommt drauf an. Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast.
Entweder oder. Mhm. Wir üben das mal kurz.
Das müsste gehen.
Apfel oder Birne?
Apfel.
Birne.
Apfel.
Schneller, viel schneller, viel schneller.
Okay. Nee, ich wusste nicht, welche Reihenfolge wir haben. Wir machen es immer
also,
so.
Es ist drei Antworten, oder? Ja. Genau. Ja, geil. Nee, da bin ich gut drin, glaube ich.
Ihr müsst euch nur absprechen, in welcher Reihenfolge ihr...
Ja, so Joe, Michel, ich.
Okay.
Also ich muss immer anfangen, okay.
Ja, da habe ich mehr Zeit, weil ich bin nicht so spontan.
Ach so, auf die gleiche Frage dann aber als drei... Okay, ich dachte, eine Frage und eine Person Antwort. Okay.
Unter der Dusche singen oder auf der Bühne singen?
Auf der Bühne singen.
Dusche.
Ach so, doch drei Antworten? Mhm. Oh, jetzt habe ich es erst verstanden. Okay.
Also Rob, unter der Dusche singen oder auf der Bühne singen?
Beides.
Geht nicht.
Dann auf der Bühne.
Okay. Dur oder Moll?
Moll.
Moll.
Dur.
Oh oh, da gibt es heute noch Probleme. Improvisieren oder üben?
Improvisieren. Das ist mein ganzes Leben lang schon so.
Üben.
Improvisieren. Ich bin ein ganz schlechter Über.
Der Michel ist ein Über. Egal, wann man ihn anruft, der sagt, ja, ich bin gerade im Proberaum. Und so.
Das heißt ja nicht, dass ich hier übe.
Was kannst du da sonst noch machen da unten? Becken für Kleinanzeigen fotografieren.
Festivalbühne oder Clubbühne?
Oh, das ist fies. Aber es gibt ja kein beides. Dann... Ah, das ist aber... Ich bin, glaube ich, Festivalbühnentyp.
Ja?
Ja.
Club, ich finde klein gut.
Ich absolut Club, weil da kommen die Leute rein, du kannst sie dann hernehmen und dann gehen sie wieder raus. Auf dem Festival sind sie auch wegen anderen Sachen da.
Ich möchte was ergänzen. Es geht bei mir nur um die Bühne, weil ich mag einfach große Bühnen. Ja, okay. Deswegen,
große Clubs mit großen Bühnen.
Wenn man so ein bisschen, wenn man sich, wir hatten es ja vorhin, dass man sich nicht auf die Füße tritt, dass man da einfach nicht so arg aufpassen muss. Deswegen von der Bühne her stehe ich auf der Festivalbühne gerne. Aber wenn es die Frage gewesen wäre, Clubshow oder Festivalshow, hätte ich Clubshow gesagt.
Clubshow oder Festivalshow?
Clubshow.
Danke. Museum oder Stadion?
Museum.
Museum.
Stadion? Museum.
Also alles keine Fußballer.
Der Sport oder Kultur, meinst du
das? Ja.
Ach, jetzt habe ich es verstanden. Ja, na klar, Museum.
Sportmuseum.
Kino oder Theater?
Kino.
Kino.
Kino, ja.
Was war dein letzter Film, den ihr gesehen habt?
Ich glaube Jurassic World 3. Ich bin seit meiner Kindheit ganz großer Dinosaurier- oder Jurassic Park-Fan. Deswegen war das für mich ein Must-See.
Ach, im Kino weiß ich es gerade gar nicht. Weiß gar nicht.
Bei mir war es, ist der Khatar oder Khatar oder Xatar?
Khatar.
Khatar. Der Rapper, ja. Von Fatih Akin. Ja, also.
Fatih Akin.
Ja, toller Film.
Ah nee, mein letzter Film war Oppenheimer. Stimmt gar nicht. Oppenheimer war mein letzter Film.
Barbie hast du nicht gesehen.
Nee, aber Mensch. Das war die gleiche Zeit. Da waren ganz viele pinke Menschen im Kino. Das war echt witzig.
Weiter geht's. Lampenfieber oder nicht?
Lampenfieber. Volle Kanne.
Lampenfieber.
Lampenfieber.
Ab wann geht's los? 20 Minutes, oder?
Wenn ich donnerstags abends meinen Koffer packe.
Okay.
Nee, aber vor der Show ist auch nochmal so, man hat durchgehend so dieses mulmige, aber gleichzeitig schöne Gefühl so im Bauch. Es gehört dazu. Wenn das weg ist, wird's langweilig.
Mhm. Ne? Kribbeln. Ja, ja, klar. Aber nicht mehr so schlimm wie vorher oder wie früher. Es hat sich so ein bisschen eingelevelt.
Also während der Tour pendelt sich es ein bisschen ein, ja. Aber die erste Show und so wird schon, passt jetzt das neue Programm. Wenn die neuen Songs gespielt werden, ist noch schlimmer. Kommt das jetzt gut an und so weiter. Bei mir war es ja jetzt die, nee, war die zweite Tour schon als einziger Sänger. Aber wenn halt solche Veränderungen sind, ist es noch mal krasser. Aber ist auf jeden Fall immer da, Lampenfieber.
Ja, bei mir auch morgens, schon beim Sachenpacken, auch erstmals ankommen, habe ich alles, habe ich was vergessen. Es gab ja auch mal so einen Moment, dass man was vergessen hat, muss ich in jede Tasche manchmal noch mal reingucken, bevor ich dann losfahre, so ein Mundstück oder so Sachen, ja, die man
ja, blöd.
Auch mal im Bad stehen lässt, weil man sie noch dachte, jetzt muss auch mal wieder gewaschen werden.
Ich wollte gerade fragen, wieso hat man ein Mundstück im Bad? Kann man das nicht in die Spülmaschine stellen, so zu Kaffeetassen?
Müsste ich mal meinen Instrumentenbauer fragen.
Live oder Studio?
Live.
Ja, habe ich mir fast gedacht.
Kackstudio. Nur das Endprodukt ist schön. Studio währenddessen ist unschön.
Ja?
Naja, macht auch Spaß, wenn man dann die Fortschritte sieht, aber wie schon gesagt, ist halt auch sau anstrengend. Ist halt Arbeit.
Wie lange wart ihr denn für die aktuelle Platte im Studio? Also wie viele Tage, Wochen? Das
ist schwierig. Also wir sind ja nicht dann so am Stück. Das ist eine Phase, aber auch ähnlich halt wie auf Tour. Wir haben dann manchmal auch andere Sachen zu tun und haben jetzt nicht irgendwie 2 Wochen am Stück im Studio, sondern vereinzelt. Ich kann es leider gar nicht sagen, aber das waren bestimmt 3-4 Monate, oder?
Ja.
Bis von der ersten Demo bis zum fertigen Produkt waren es, glaube ich, schon so 4.
Und die letzte Frage, ganz wichtig. Die The Busters oder die Busters?
Die Busters.
Okay, dann bedanke ich mich bei den Busters, dass sie hier waren. Schön, dass ihr in Weiden gewesen seid. Kommt doch vielleicht auch mal für ein Konzert vorbei.
Ja, danke für die Einladung. Es hat mega Spaß gemacht. Ja.
Die Weihnachtsfeier, ne? Steht noch aus.
Oh ja.
Ja, genau. Im Januar, nächsten Januar dann.
Aber nur laut.
Das ist okay, meine Kollegen halten das aus.
Sehr gut.
Ich glaube, dass da mehr vor der Bühne stehen bleiben würden als 5.
Sehr gut, es ist ein gutes Jahr.
Und der Chef darf sich nicht beschweren über die Lautstärke.
Ich briefe ihn.
Sehr gut.
Ich wünsche euch viel Freude auf der Tour, viel Spaß heute Abend in Dresden auf der Bühne.
Danke,
vielen Dank.
Und macht's gut, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Bis bald und folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal kulturkiosk-der-podcast.
Und uns bitte auch gerne folgen. TheBusters_official auf Instagram,
Facebook,
TikTok, YouTube und was es alles sonst noch so gibt. Spotify auf jeden Fall auch.
Spotify.
Haut uns in die Playlists, sonst, ihr wisst ja, das ist das wichtigste Medium der heutigen Zeit. Social Media. The Busters. Auf Wiedersehen.
Ciao.